Die Anlage ist noch nicht ganz richtig eingestellt. Actually, aber jetzt? Nee, das war gestern so. Es ist ein bisschen viel Hall oder so, ne? Es ist der Raum selber. Okay, dann ist es gut. Jaya Radha Madhava Kunya Vihari.
Yeah. Madhava Punya Vihari.
Jaya Om Vishnu Pada Paramahansa Paravraja Kacharya Astuta Satasi Simad Kesti Vaingre Sila Avechara Naravinda Sila Bhakti Vedan Swami Maharaja Sila Prabhupada Ki Jai Anand Koti Vaishnavarinda Ki Jai ISKCON Founder Acharya Sila Prabhupada Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sisi Guru and Chiguranga. All glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Staya Bhuta Jasmana Vati Anta Swami Tiyami Namaste Dasana Devi Govani Vachani Vase Dasana Viskata Devatani. So Hare Krishna. Wir haben heute einen besonderen Text. Wer hat das eigentlich gemacht? Das ist ja sehr, eigentlich sehr schön. Das. Weißt du das eigentlich? Wer? Damodar oder Daniel? Daniel, sehr geschmackvoll, wirklich. Du hast das, glaube ich, gelernt, diese Kunst? Oder? Aha, sieht wirklich sehr geschmackvoll aus. Auch mit der Baumrinde. Richtig. Richtig schön. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen heute aus dem zweiten Kanto, Kapitel 6, Text 8. Ja. Das hier ist es. Das ist jetzt ein etwas schwieriger Text. Ich stelle mal mein kleines Orchester an, damit es einfach ist zu hören. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist durch das eine Viertel seiner Energie, in dem alle Lebewesen existieren, das heißt die materielle Welt, als das höchste Behältnis aller materiellen Reichtümer zu verstehen. Also die materielle Welt ist ein Ort, wo die Lebewesen existieren und da gibt es Vibhutis, das heißt materielle Reichtümer, wie zum Beispiel die Freude, die freudenspendende Schicht, das ist eines der Reichtümer dieser Dimension. Todlosigkeit, Furchtlosigkeit und Freiheit von den Ängsten vor Alter und Krankheit findet man im Königreich Gottes, das jenseits der drei höheren Planetensysteme und jenseits der materiellen Umhüllung liegt. Hier wird also ein Fingerzeig gegeben aus der materiellen Welt in eine ewige Welt hinein, in der wir frei von Tod sind, frei von allen Ängsten und frei von Alter und Krankheit. Und dann wird gesagt, wie wir diese aus der materiellen Welt heraus diese spirituelle Welt erreichen kann. Und hier wird es unglaublich spannend, so würde Ramananda sagen. Er sagt immer zu Dingen, die interessant sind, dass sie spannend sind. Finde ich eigentlich eine schöne Betrachtungsweise. Padastrayo bahischasan aprajanam yashnamaha antastrilokyastvaparo grihamedo brihat vrataha. Die spirituelle Welt, die aus drei Vierteln der Energie des Herrn besteht, ist also die mehrheitliche Welt, liegt jenseits der materiellen Welt. Und sie ist besonders für diejenigen bestimmt, die niemals wiedergeboren werden. Andere, die zu sehr dem Familienleben verhaftet sind und nicht streng dem Gelübde des Zölibats folgen, müssen innerhalb der drei materiellen Welten leben. Prabhupada kommentiert das, um den höchsten Nutzen des menschlichen Lebens zu erhalten, schult das alte spirituelle Vanashram-System seine Befolger vom Lebensstand des Brahmachari an das Gelöbnis des Zölibats einzuhalten. So, dieses Zölibat bedeutet in der Vaishnava-Auslegung für Brahmacharis das ganze Zölibat, das nennt man das Brihadvrata, das große Gelübde. Und für Haushälter bedeutet das ein Umgang mit der Sexualität, die auf das Zeugen von Kindern gerichtet und auch beschränkt ist. Diese Art des Umgangs damit, entweder das Ganze, das große Zölibat oder das teilweise Zölibat, was also sich auf den Zeugungsakt beschränkt, führt dazu, dass man in die ewige spirituelle Welt aufbrechen kann, die jenseits der materiellen Welt liegt und die als ein Ort von Furchtlosigkeit bezeichnet wird. Nun, in unserer eigenen Bewegung, unserer ISKCON-Bewegung, haben wir, was dieses Thema betrifft, viel, viel nachgedacht. In der Zeit, die mich geprägt hat, war es so, dass dies der sehr deutlich festgelegte Standard war. Also die Brahmacharis und Brahmacharinis begeben sich in das Brihadvrata herein, um auf diese Weise die ewige spirituelle Welt zu erreichen und dort in die liebevolle Umarmung von Radha und Krishna zu kommen. Eine Umarmung, die ungleich viel mehr Freude bereitet, eine Umarmung, die die Seele ganz und gar erfüllt und zufriedenstellt. Und diejenigen, die den Weg des Grihasthas vorziehen, die leben auch in einer Art von Zölibat. Zölibat im Sinne einer Einschränkung dieses starken Triebes, indem sie das auf die Kinderzeugung begrenzen. Wir haben gedacht, wurde so verkündet. Inzwischen in der modernen ISKCON ist das ein Thema, was sehr, sagen wir mal, nochmal neu angeschaut wird. Man hat nämlich herausgefunden, dass das sehr, sehr schwierig für Grihastha ist, wenn nicht sogar, also das können nur ganz wenige Menschen machen, weil ja, in dem engen Umgang, den man miteinander hat, als Mann und Frau zu Hause, kann sehr leicht ein Feuer entstehen und diese Anziehung so stark werden, dass man nicht garantieren kann, wie weit man in der Lage ist, hier dieses, also nur zusammenzukommen für die Erzeugung von Kindern. Und ich glaube, dass sich unsere Bewegung daran gewöhnt hat, dass das nun mal eine realistische Tatsache ist, dass es sehr schwierig ist, im Gehasterleben. Das bringt natürlich eine tiefe Gedanken mit sich, die Menschen haben die spirituelles Leben sehr ernst praktizieren. Wenn das so schwierig ist, sagen sich diese Menschen, und vielleicht sogar unmöglich, also sehr unmöglich ist, wer sagt denn, dass ich das einhalten kann, wenn ich in den Grihasta-Stand gehe? Und diese Menschen sagen sich dann, ja, jetzt muss ich mir grundsätzlich überlegen, was meine Ausrichtung im Leben sein soll. Möchte ich in dem ein Viertel Leben, ein frommes Leben führen, in der materiellen Welt, möchte ich vielleicht das Paradies dann auch mal anstreben, auf den Svarga-Planeten, oder möchte ich den Weg des großen Abschieds praktizieren, das heißt mich ganz vom materiellen Leben trennen, auch wenn das eine kleine Entsagung für mich ist, und möchte ich tatsächlich in die ewige spirituelle Welt gehen. Das ist eine Überlegung, die jeder, glaube ich, für sich in gewisser Weise nachvollziehen kann. Das ist jetzt auf der einen Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Ihr werdet sehen, dass mein Thema dass eine ganz andere Schwingung in ein paar Sekunden hier im Tempel ist als jetzt. Bisher habe ich mich mit dem Text auseinandergesetzt und mit dem Umgang mit diesem Text innerhalb unserer Bewegung. Jetzt möchte ich sehr gerne über eine innere Überzeugung sprechen, die in mir über die Jahre gewachsen ist. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass ein Mönch, der selbst sich entschlossen hat, das Brihadvrata einzuhalten und der unbedingt nach Goloka Vrindavan möchte, so bald wie möglich, und dass er sich total Gedanken über diese Thematiken macht. Ich persönlich denke, dass für spirituelles Leben wir diese Diskussion zunächst einmal vergessen sollten. Das heißt, will ich ein Brahmachari sein oder will ich ein Grihasta sein? Und wenn ich ein Grihasta sein möchte oder bin, wie gehe ich dann um mit der freudenspendenden Schicht sozusagen, die es gibt? Ich denke, wir sollten zunächst einmal, wenn wir echtes spirituelles Leben wünschen, diese Gedanken, das heißt die Auseinandersetzung, beiseite stellen und eine andere Auseinandersetzung führen, eine andere Überlegung führen, uns in etwas ganz anderes vertiefen und nicht die Ashram-Frage. Und ich denke, wenn wir diese Vertiefung machen und dieses Vergeistigen in diese Richtung machen, dass wir dann in jedem Fall auf der sicheren Seite sind und auf dem Wege zurück nach Hause zu Gott sind. Ob wir nun als Brahmachari diese Reise machen oder als Grihasta. Es ist ganz wichtig im spirituellen Leben des Krishna-Bewusstseins, dass wir uns auseinandersetzen mit den Möglichkeiten, die es für uns existiert. Das heißt, wir gehen in einen spirituellen Weg hinein, wir beschäftigen uns mit ihm und sehen dann, was dort das Satya ist. Das Satya ist das Ziel. Ich fand aus diesem Grunde in dem Ferienlager das Theaterstück so gut, weil das Theaterstück uns für unsere Sinne fassbar einen kleinen Eindruck gibt von der unglaublichen Freude, der unglaublichen Dynamik, der unglaublichen Ekstase des spirituellen Bereiches. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir direkt vor Augen haben, was für eine unglaubliche Freude und eine unglaubliche Ekstase im spirituellen Leben möglich ist. Ich fand auch selber, ich war sehr zufrieden, dass ich in allerletzter Sekunde etwas tat, was für mich sehr untypisch ist, mich nämlich auf ein Thema hinein begab, auf das ich mich nicht vorbereitet habe, nämlich einfach über Krishna zu sprechen und seine nektarhaften Spiele in der spirituellen Welt und seine Überwindung von Agasura, der Personifizierung der Sünde, die er einfach hineingegangen ist, frisch und frei, und sie völlig spiritualisiert hat und befreit hat, sodass Agasura dann als eine reine Seele zurück in die spirituelle Welt gehen durfte und sogar Sarupya Mukti, eine Form wie die Gottes, bekam, eine vierarmige Form in den Vaikuntha-Planeten. Ein großes, großes Thema im spirituellen Leben oder auf diesem spirituellen Pfad ist immer wieder die Transformation, die Wandlung. Und die Wandlung unserer Bedingtheit ist möglich, indem wir uns mit Krishna auseinandersetzen. Wer über Krishna hört, wer seinen heiligen Namen richtig chantet, wird sehen, wie sein ganzes materielles Dasein eine Wandlung erfährt. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist, wenn man hört und hört und hört über Krishnas Spiele und über den heiligen Namen, dann wird der Antakarana, das heißt der innere physische Körper, die materielle Bedingtheit, wird sozusagen verdaut. Das wird im dritten Kanto erklärt. Das ist wie Speise, die in den Magen kommt. So wird unser materieller Geist und die ganzen Anhaftungen, die da drin sind, verdaut. Das ist plötzlich weg. Also nicht plötzlich, das dauert ein bisschen. Also ich zum Beispiel, also so eine Pizza dauert bei mir 4 bis 5 Stunden, habe ich mal ausgemessen, und dann ist sie weg. Pizza ist leicht verdaulich für mich aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich sie so sehr liebe. Und dann zack, ist es da, und man macht dann noch ein Bäuerchen, um sich zu vergewissern. Bäuerchen ist ein zivilisierter Rülpser. Und ja, man kann feststellen, der Pizza, selbst der Schatten der Pizza ist weg. Also die Erinnerung an die Pizza ist weg. Immer ist verdaut. So kann auch durch echtes spirituelles Leben diese ganze materielle Bedingtheit verdaut werden. Und es ist einfach weg. Man ist eines Tages, wacht man auf in seinem Bette oder auf seiner Isomatte und merkt, ja, also ich habe jetzt ganz andere Wünsche, mir sind ganz andere Dinge wichtig als davor. Und ich glaube, dass das eben das Versprechen dieser, ich will mal sagen, Form der Spiritualität ist. Dass also die Verdauung des feinstofflichen Körpers, in dem die Anhaftung ans materielle Dasein drin sind, wie also Samen, die noch gar nicht mal zum Vorschein gekommen sind, und dass man den spiritualisiert. Das ist, die vedischen Schriften geben ein anderes Beispiel, weil es eben schwer ist, manchmal für uns zu verstehen. die sagen, wenn man sich so auseinander, wenn man sich auseinandersetzt mit der spirituellen Energie, dann geht diese Energie einfach in einen hinein. Und sie geben das Beispiel von Feuer und Eisen. Wenn Eisen so sehr in Kontakt mit dem Feuer ist, hört es irgendwann mal auf, wie Eisen zu wirken, sondern wird von Feuer durchglüht und ist dann selber Feuer. Meine lieben Devotees, das ist, manchmal fragen mich Leute, warum bist du so fröhlich? Und warum lachst du immer? Und manchmal, wenn ich in Fernsehanstalten bin, fragen mich die Journalisten oder Journalistinnen, wie bringst du dieses Lachen zutage? Das muss ich auch schaffen. Dann bleibe ich im Fernsehen drin, also sonst werde ich rausgefeuert. Sind ja jetzt so viele Entlassungen überall. Wie machst du das? Ich sage, du, das kommt von innen. Das kannst du nicht so mit den Muskeln machen. Du musst einfach innerlich glücklich sein. Und was machst du da? Tja, also das kann ich dir jetzt nicht so in 5 Minuten erklären, sage ich zu den Journalisten. Aber also das ist der ganze spirituelle Pfad. Und man muss sich einfach so sehr mit der spirituellen Wirklichkeit beschäftigen, dass unsere materielle Bedingtheit einfach nicht mehr da ist. Im Ferienlager hat mir ein Devotee, habe ich so einen Devotee betrachtet, und ich wusste, dass dieser Devotee einen ganz reduzierten Sadhana, eine spirituelle Praxis hatte. Und ich wusste, dass bestimmte Themen kann man mit dem Devotee jetzt nicht mehr besprechen, weil nur ein Devotee, der spirituell erweckt ist, kann bestimmte spirituelle Themen verstehen. Wenn man einschläft auf der spirituellen Ebene, hat man einfach keinen Zugang mehr zu spirituellen Themen. Und ich habe dann gedacht, ich diskutiere mit dem Devotee nicht über bestimmte Themen, die schwierig jetzt zu verstehen sind. Ich bete einfach, dass der Devotee versteht, er muss Sadhana ausüben, spirituelle Übungen ausüben, um auf eine spirituelle Ebene zu kommen. Ich werde jetzt einfach meinen inneren Turbo ansetzen. Das wirkt immer am besten. Ich habe dann gebetet und irgendwann hat der Devotee so gesagt, du, ich verstehe, ich muss Sadhana machen. Klasse. Das war die nonverbale Übertragung von spirituellen Inhalten, die meistens besser wirkt als die verbale, habe ich herausgefunden. Wenn jemand, meine lieben Devotees, wenn irgendein Devotee für euch betet, dass ihr auf der spirituellen Ebene kommt, das funktioniert meistens. Dann wird einem plötzlich klar, dass etwas durch Segnung wird einem klar. Das ist ganz wichtig, dieser Punkt. Du kannst dein materielles Dasein nicht von der materiellen Bewusstseinsebene lösen. Du kannst mit der materiellen Bewusstseinsebene nur weiter im materiellen Dasein sein. Nicht wohl nichts mehr und nichts weniger. Wenn du da auf die spirituelle Stufe kommen möchtest, dann brauchst du einen spirituellen Pfad, der dich dahin bringt. Kein materiellen Pfad. Und das ist das große Thema. Hier sagt Shukadev Goswami, spricht darüber im zweiten Kanto. Zweite Kanto ist überhaupt der Kanto schlechthin. Er sagt, nur die geläuterte Seele kann die Vollkommenheit erreichen, in ihrem wesenseigenen Zustand mit der Persönlichkeit Gottes in vollkommener Glückseligkeit und Zufriedenheit zusammen zu sein. Wer das nachlesen möchte, zweite Kanto, zweites Kapitel, Text 31. Nur die geläuterte Seele kann die Vollkommenheit erreichen, mit Krishna zusammen zu sein in Glückseligkeit und Shanti. Shanti heißt Zufriedenheit. Und jeder, der solche Vollkommenheit der Hingabe zu erneuern vermag, wird nie wieder von der materiellen Welt angelockt und er kehrt nie wieder in sie zurück. Deswegen, das große Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollte sein, wie komme ich auf diese spirituelle Ebene, von wo aus ich mein materielles Dasein einfach verdaue. Wie vergrößere ich mein Verdauungsfeuer sozusagen, mit dem ich diese materielle Bedingtheit, die in mir steckt, die von über Millionen Jahre eingeläutet sind, wie ich die auflösen kann. Im zweiten Kanto wird der Yoga-Weg dazu beschrieben. Der Yoga-Weg, der durch die Chakren führt, bis hin zum höchsten Chakra, und von da geht man dann zur Zeit des physischen Todes. Manche Yogis haben es davor gemacht, durch das Brahmarandra in die spirituelle Welt. Prabhupada beschreibt diesen Yoga-Weg, sagen wir mal, einigermaßen vollständig, aber man merkt, wenn er darüber kommentiert, sein Herz ist nicht dabei, weil er weiß, dass das unpraktisch ist. Das schafft keiner. Allein was das braucht, bis man seine Chakras spürt und mit denen umgehen kann und die einfach einsetzen kann. Kinder, gebt's auf. Das ist wirklich sehr schwierig. Und so weiter. Und dann willentlich die Seele zu erheben und aus dem Brahmaranda zu schießen. Also ich kann nur lachen. Das geht einfach in diesem Zeitalter nicht mehr. Das war eine andere Zeit. Nun, Prabhupada beschreibt dann in der Erläuterung, wo das eben beschrieben wird, dieser Prozess, wie es geht im Krishna-Bewusstsein. Er spricht von dem Hauptübungsweg, dem Hauptsadhana, das heißt dem Chanten. Und er sagt, es gibt drei Stufen des Chantens. Apara, voll mit Vergehen. Dann die Stufe, wo man sich bemüht, die Vergehen aufzugeben. Wunderbar, wunderbar. Hier ist ein wirklicher Freund der Menschheit hinter dem Altar. Danke, wer auch immer du bist. Pujari, jetzt ist doch gleich eine andere Situation da. Shishigo Nitai ki, Shijaganath Paladev Subhadra Devi ki, Go Premanani Hari Hari Bo. Hare Krishna. Ach, die Dedis sind einfach auf der anderen Seite von Geburt und Tod. Und merkt ihr, wie die Dedis die Arme ausstrecken? Gauranga und Nityananda sagen, es ist doch alles einfach. Schaut nach oben, wo unsere Hände hinzeigen. Und Jagannath und Baladev strecken die Hände aus. Kommt in unsere Umarmung, bleibt in unserer Umarmung, dann schafft ihr es schon. Krishna. Zur Not, sagt Jagannath, ist mein Chakra da. Das kann alle Hindernisse beseitigen. So, Prabhupada macht in dieser Erläuterung, also sagt, wie es drei Stufen des Chantens gibt. Chanten der heiligen Namen, wo man mit Krishna in Kontakt kommt. Und sagt dann, und wenn man die Stufe des vergehenlosen Chantens erreicht hat, also erst bemüht man sich darum, arbeitet in dem Bereich, keine Vergehen mehr zu machen. Und wenn man dann diese Stufe des vergehenlosen Chantens erreicht hat, geht man in das Königreich Gottes ein, wenngleich man sich körperlich noch augenscheinlich in der materiellen Welt aufhalten mag. Prabhupada sagt also, man kann schon in der parallelen, das heißt der spirituellen Welt leben, wenn man richtig gearbeitet hat, die Vergehen zu vermeiden, die beim Chanten, also die Hindernisblöcke, und kann sogar schon in diesem Körper die spirituelle Welt erlangen. Da gibt es zwei Stufen. Spuch, die heißt, dass diese spirituelle Welt im Herzen aufleuchtet. Man hat dann ganz kurz, blickt man in die spirituelle Welt herein. Und meine lieben Devotees, im Vrindavan Dham wird diese Stufe von ganz vielen Devotees erreicht, die dorthin gehen und chanten. Auch ganz neuen, so wie du und ich. Diese Devotees chanten dann und plötzlich während des Chantens sehen sie die spirituelle Wirklichkeit aufleuchten. Das ist unglaublich, wenn du das einmal siehst. Bestimmt habt ihr es auch schon mal gesehen, aber vielleicht vergessen, weil es so kurz noch war. Dann siehst du plötzlich Ausschnitte aus Krishnas Lilas vor dir und so. Nur dadurch, dass du dich bemühst zu chanten und vielleicht ab und an mal ein bisschen Mercy kriegst vom Heiligen Namen und chantest. Gut. So, was genau soll man denn jetzt vermeiden? Prabhupada hat darüber gesprochen und interessiert euch das? Oder was soll man einhalten? Uttama Shloka, ist doch das Thema an und für sich. Nicht? Wie komme ich denn zur spirituellen Erkenntnis? Weil Prabhupada spricht davon, wiederholt Mahaprabhus Bild der Kletterpflanze, dass wir also durch die Einweihung oder durch das Hören einen Samen im Herzen bekommen haben, den Samen der Bhakti. Das ist noch nicht ganz, hat sich das noch nicht entfaltet, aber es kann sich entfalten, dieser Same, durch das regelmäßige Hören über Krishna und das Chanten seiner heiligen Namen. Und dann wächst eben diese, ich will mal dazu sagen, potenzielle Bhakti. Diese Bhakti, die in einem, wie sagt man das, dormend, schlafenden, noch immer schlafenden Zustand ins Herz gesät worden ist, die entwickelt sich und wächst, bis sie die materielle Ebene verlässt und bei Krishnas Lotusfüßen Halt findet. So. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn wir also Krishna kontaktet haben durch unser Chanten und Hören, dann entwickelt sich die Liebe zu Krishna. Das merkt man übrigens in der kleinen, im holographischen Ausschnitt, will ich mal dazu sagen, diesem kleinen Bild. Wenn man chantet und dabei ein bisschen Mercy kriegt, plötzlich sehen wir so einen ganz kleinen Ausschnitt von Krishnas Lotusfüßen in unserem Herzen und empfinden Liebe und große innere Zufriedenheit. So, Prabhupada sagt hier was, die reifen Früchte der Liebe zu Gott können nur von Gottgeweihten gekostet werden, die unablässig nach dem oben beschriebenen Vorgang die Kletterpflanze bewässern, also durch das regelmäßige Hören und Chanten. Der bemühte Gottgeweihte muss jedoch stets darauf achten, dass die Pflanze, die ein bestimmtes Stück gewachsen ist, nicht abgeschnitten wird. Deshalb sollte er wachsam die folgenden Regeln beachten. Wir alle haben durch die Einweihung ein Bhakti gekriegt und wir alle haben ja ein bisschen gechantet und gehört schon, einige mehr, die anderen weniger, aber jeder hat das gemacht. Das ist ein bisschen gewachsen, diese Bhakti. Jetzt musst du aufpassen, einfach nur aufpassen, wie ein Gärtner, der eine Pflanze gekriegt hat, dass das nicht zerstört wird. Und was du machen musst, sind hier 8 Sachen, so jetzt anschnallen. Jetzt ein bisschen die Intelligenz einschalten, Buddy, und jetzt einfach mitgedacht. Und erstens, Vergehen gegen die Füße eines reinen Gottgeweihten lassen sich mit einem tollwütigen Elefanten vergleichen, der einen schön gepflegten Garten verwüstet, wenn er in ihn hereinbricht. Meine lieben Devotees, ich habe dieses Bild nicht verstanden bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Lakshmi, die Elefantenkuh, kennenlernte. Wir waren auf Pilgerreise. Ich bin für lange Zeit in meinem Leben jedes Jahr einmal um Vrindavan herumgelaufen, um die verschiedenen Lilasthanen zu erkennen, so dass ich später dann da hingehen kann und weiß, wie ich mich dazu verhalten habe. 10 Jahre habe ich diese Übung gemacht, ein paar Jahre sogar barfuß. Und dann hatten wir in den ersten Jahren ein Kamel immer dabei. The Mad Camel haben wir das genannt, das verrückte Kamel. Und eben Lakshmi. Das ging gut für 5 Jahre, bis Lakshmi Heiratsabsichten gezeigt hat. Und sie fühlte sich alleine. Ohne einen Elefantenbullen konnte sie sich das Leben nicht mehr vorstellen. Und der Mahout hat ihr immer gesagt, also versuch's doch noch ein bisschen im Zölibat, Lakshmi. Und sie hat's echt probiert, aber wurde dann so durcheinander, dass sie also wütend wurde und immer wieder aggressiv. Die ist dann, obwohl sie eigentlich total liebenswert war, ist sie dann losgestürmt vor angestauter Wut und Wucht und in die Gärten rein und hat die zerstört. Die Blumen fliegen überall. Und da war auch nicht mit ihr zu reden. Ich habe es einmal probiert, so aus Sicherheitsabständen von 50 Metern. Lakshmi, Hare Krishna. Dann hat sie nur geguckt in meine Richtung und dann bin ich schon weggelaufen. Und schon die Idee verstanden. Und dann haben wir den Mahout gekriegt und der Mahout hat gesagt, da kann ich jetzt auch nichts machen. Jetzt ist die wild, sie wird selbst mich nicht erkennen mehr. Und selbst mich angreifen. Also ich warte aber und dann predige ich ein bisschen zu ihr. Und dann, wenn Lakshmi sich abreagiert hat, kam der Mahout und sie hatte hängende Ohren und weinte. Also und irgendwann hatte Mahout gesagt, also sie muss jetzt unter die Haube, da geht nichts anderes mehr. Die muss jetzt heiraten, sonst ist es alles vorbei mit ihr. Ja, das haben wir dann gemacht, uns von Lakshmi getrennt. Krishna. So, die hatte halt nicht chanten können. Und über Krishna richtig hören konnte sie auch nicht. Die hatte nur so ein paar Signale, so Pfeifsignale vom Mahout, konnte sie nicht. Sie konnte nicht an ihrer inneren Transformation arbeiten. So, was wichtig ist, also ich gehe jetzt aber auf den Hauptpunkt zurück. Wenn du chanten willst, musst du den Devotees gegenüber, du darfst die nicht beleidigen. Du musst einfach denen dienen. Das ist ganz wichtig. Zweite Regel. Man muss sich sorgsam vor solchen Vergehen gegen die Füße des reinen Gottgeweihten hüten, ebenso wie man eine junge Pflanze von allen Seiten durch eine Umzäunung schützt. Fällt euch auf, das Prabhupada sich wiederholt. Es scheint also sehr wichtig zu sein. Also der erste und zweite Punkt ist nur Vergehen gegen die Geweihten zu vermeiden. Drittens, während man die Kletterpflanze des Bhakti-Yoga bewässert, kann es geschehen, dass auch Unkraut hochschießt. Wenn dieses Unkraut nicht entwurzelt wird, kann das Wachstum der Hauptpflanze behindert werden. Wer weiß, was das Unkraut ist, wogegen man sich hüten muss? Oh, Studenten des Bhakti-Pfades. Habt ihr eure Lektion gelernt? Anathas. Ja, das ist immer wichtig. Vergehen. Nee. Ihr müsst jetzt schon am Text. Wir wollen Text. Was sind eure Textquellen? Du weißt das noch nicht. Das ist, muss man richtig gelernt haben in der Schule. Aber trotzdem, versuch es. Ja, richtig. Aber da hast du es getroffen. Ich würde aber sagen, das ist ein Glückstreffer. Also, du musst als erstes Verhaltensweisen, die nicht akzeptabel für den spirituellen Pfad sind, aufgeben. Nishidacha, Kutinati. Das heißt, Neid, Kutinati ist ein diplomatisches Verhalten, dass du also außen so vorgibst zu sein, innerlich aber ein ganz anderes Ziel verfolgst. Das ist, wir alle spüren das so, wenn uns, ich habe einen Devotee getroffen auf dem Ferienjahr und der hat mir gesagt, manchmal kommt es vor, dass Leute mich so anlächeln, aber innerlich haben die ein Speer gegen mich erhoben. Das nennt sich Kutinati, ein diplomatisches Verhalten. Nicht? Das Innere, wir müssen das Innere und das Äußere zusammenbringen. Ganz wichtig. Dann Jiva Hingsa, das heißt Missgunst auf andere. Dann kommt Labha, dass man selber Gewinn ziehen möchte aus dem, was man tut, im Namen der Bhakti, dann kommt Pratishtha, das ist, was du gesagt hast, also herzlichen Glückwunsch, du musst entweder sehr gut gelernt haben oder eine unglaubliche spirituelle Sensibilität haben. Pratishtha heißt so viel wie mit Stolz das eigene Ansehen fördern. Und Puja. Puja heißt, dass man verehrt werden möchte. Also, Hare Krishna. Yes. Das ist so das Unkraut, was mit auf schießen kann. Da muss man einfach sehen, dass man das jätet, sagt man in Deutsch dazu, also wegbringt. Und Prabhupada bringt hier noch sogar was anderes. Solches Unkraut ist materieller Genuss, ja, das war eben auch materieller Genuss, das Eingehen des Selbst in den Absoluten, ohne getrennte Individualität, also, und viele andere Wünsche im Bereich von Religion, wirtschaftlichem Fortschritt, Befriedigung der Sinne und Befreiung. Darüber hinaus gibt es noch anderes Unkraut, wie zum Beispiel die Verletzung der Grundsätze der ehrwürdigen Schriften. Jetzt bringt Prabhupada die Liste, die ich eben im Geiste hatte. Unnötige Tätigkeiten, das Töten von Tieren und das Streben nach materiellem Gewinn, Ansehen und materieller Bewunderung. Sechster Punkt. Wenn man nicht sorgsam genug ist, kann es sein, dass durch das Bewässern nur das Unkraut herangezogen wird und den gesunden Wuchs des Hauptsprösslings behindert, sodass das, was letztlich gewünscht wird, nämlich Liebe zu Gott, nicht heranreift. Das sieht man oft in institutionaler Religion. Nicht? Das ist das große Problem, was Institutionen haben, die sich auf ein Ziel in dieser Welt fixieren, nämlich zum Beispiel die Verbreitung einer Idee. Da werden Positionen vergeben, da ist ein Wachstum in der Welt der Hierarchie möglich, nicht? Und so weiter. Und da werden aus diesem Positionsdenken und aus dem Beschützen einer Institution bestimmte Dynamiken ins Leben gerufen. Und da kann es dann sein, dass man gar nicht mehr achtet auf das, worauf es ankommt, nämlich das individuelle spirituelle Wachstum und das Vermeiden auch von Unkraut. Es kann sein, dass man plötzlich dem Unkraut entgegenstrebt, einer Position zum Beispiel, Pratishtha, Ansehen, nicht? Oder Gewinn, irgendwelchen Gewinn, den man daraus zieht. Das ist ein großes Problem, was Institutionen mit sich bringen. Das heißt nicht, dass wir sie abschaffen sollten, sondern dass wir vorsichtig mit ihnen umgehen sollen. Denn wir wollen ja auch Mahaprabhu dienen und das Ganze verbreiten. Siebtens. Der Gottgeweihte muss daher sehr achtsam sein, damit die verschiedenen Unkrautsorten schon zu Anfang ausgejätet werden. Nur dann wird der gesunde Wuchs der Hauptpflanze nicht behindert. Meine lieben Devotees, dieses Unkraut kann man am besten ausjäten, wenn man ein echter Schüler eines spirituellen Meisters wird, dem das auffällt und der es einem sagt, der aber erst wissen will, will das ein Devotee hören. Wenn das nämlich nicht hören will, dann kann uns der Guru kaum etwas sagen, weil er weiß, wenn ich dem jetzt was sage, was er nicht hören will, wird nur das Ego Kraft kriegen und dann geschieht ein Unglück. Achtens, wenn der Gottgeweihte dies tut, all das, wird er die Frucht der Liebe zu Gott kosten können und so praktisch schon im gegenwärtigen Leben mit Krishna zusammenleben und den Herrn bei jedem Schritt sehen. Also merkt ihr, was hier versprochen wird? Du kannst jetzt schon mit Krishna zusammenleben, ins Krishna-Samsara eintreten, in die Familie von Krishna und mit dem Herrn bei jedem Schritt und dem Herrn bei jedem Schritt sehen in deinem Leben. So, ich finde, komme jetzt auf den Punkt nochmal zurück. dass es ganz wichtig ist für uns als Devotees, die spirituellen Möglichkeiten, die wir haben, zu sehen und dann im Leben etwas zu tun, um diesen spirituellen Möglichkeiten näher zu kommen. Wenn wir das einmal verstanden haben und uns das sozusagen im Fleisch und Blut ist, durch unser Training, was wir erhalten haben, dann können wir dann entscheiden, ob wir nun zurückgehen wollen als Brahmachari oder Brahmacharini oder als Grihastha mit einer Familie. Aber wenn wir diese Frage nicht erst einmal geklärt haben und vor allen Dingen, wenn wir nicht auf unserem spirituellen Übungsweg ein bisschen, sagen wir mal, stabil geworden sind, nicht? Dann werden wir ganz gleich, wo wir sind, als Brahmachari oder als Grihastha, niemals diesem Ziel entgegenkommen. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst dich bemühen, auf der Fragestellung, die wir am Anfang behandelt haben, aber du wirst nicht das Ziel erreichen. Du musst Tadekatma werden. Das heißt, du musst durchglüht werden von Krishna. Und auf diese Weise dann vorankommen. Und dieses Durchglühen, da hat Prabhupada uns zwei einfache Prinzipien gelehrt von Chaitanya Mahaprabhu. Das heißt, du musst selber bemüht sein, dass du Krishna bewusst wird, also an Krishna denkst. Und zweitens, tu was zum Nutzen von anderen. Sei ein bisschen mitgefühlig und versuche anderen zu helfen, in ihrem spirituellen Leben voranzukommen. Ganz einfach also. Ne? Spirituelles Leben ist einfach. Alles, was so kompliziert ist, das ist auf der Mind-Ebene, der mentalen Ebene. Gut. Jetzt bin ich ja sehr gespannt auf eure Vorlesen, auf eure Fragen. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt, dass ich hier versuchen wollte, einen praktisch funktionierenden Weg aufzuzeigen, wie man Krishna bewusst werden kann, nämlich durch das, dass man in diesem Leben durchglüht wird, und hauptsächlich durch das Chanten der heiligen Namen. Ich bin persönlich da so überzeugt von, dass ich deswegen diese Jabba-Retreats mache. Und jetzt ziehen wir nach mit einem anderen Design, Kirtan-Retreat. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Jabba und Kirtan in Kali Yuga. Und dann kommt aber noch mein wirklicher Traum, ein Krishna-Katha-Retreat. Das ist das dritte, was ich anziehe. Aber da muss ich noch ein bisschen geläutert werden im Herzen durch die ersten beiden. Das ist eigentlich, was nötig ist. Krishna. So, jetzt bin ich gespannt. Wer hat mitgedacht und möchte Fragen stellen? Yes. Your good name? Huh? Santanu? Satyananda. Sadharma. Sadharma. Prabhu. Yes, Sadharma Prabhu. Please speak a little louder because the acoustic is so difficult here. Yeah. I have to really understand it. Is it possible in the Grihastha Ashram to go back to the spiritual world in relationship? What?
Inheriting the relationships that you have with your wife and kids. So that, as from my understanding, the immaturity of the soul is retained in the spiritual world as well. But if I am in Grihastha Ashram and I
was out here with your family. Aha. oh yeah. Yeah, now I understand. Yes. Is it possible to really meet my son and my daughter and my wife in the spiritual world and be in the spiritual connection in the spiritual world? There is a natural desire in us to be together with those whom we love. Will we be together in the spiritual world? See, in the spiritual world, there is a very specific way in which love is led. In the spiritual world, the main object of love is Krishna. Krishna showed that when, you know, after the Agasura Leela, where Krishna, Agasura Damana Leela, where Krishna liberated Agasura, Brahma, the creator of this world, was totally surprised. And he did not really know who is this cowherd boy who does all these things. So he tried to find out by testing Krishna and stealing all his cowherd boys and cowherd all his associates from Krishna and put them into a cave nearby. Krishna knew that Brahma would do this, and therefore he kept one set of friends in safety near the Jamuna, and he manifested another set of friends which Brahma stole. And Brahma put them in a cave in some part of the universe. So then Krishna expanded himself into all the stolen cowherd boys who came back home. Now when the mothers saw these Krishna in the disguise of their son, so to say, they embraced him, these boys, more. And they were amazed. I have so much love for my boy. What is going on? I'm so much love overnight. What went on is the real person in the spiritual world whom everyone loves more than anything, even their own children and their own wives, is Krishna. You follow what I wish to say? So in the spiritual world, I would like to tell this Leela now in great detail, but it's not the time. In the spiritual world, everyone loves Krishna most. We can't really understand because we love our family, our wife. We love, yes, such a good wife and how she cooks and how she is so Krishna conscious and everything. And we love our daughters and children naturally. I mean, we would be heartless if we wouldn't. But you can multiply this love by 1 with 17 zeros, you know. And then this is how you love Krishna in the spiritual world. And everyone is like this. No one sits in the corner, oh, he doesn't, this cowherd boy doesn't love. They are all, everyone is just running for Krishna. This is the real love. And of course, in that love, We love all the cowherd boys. But you must understand, we love all the gopis and just everyone. But you must understand that love is so great that we don't, even if we could, we wouldn't recognize anybody. In the spiritual world, everyone is in ecstasy and doesn't remember the material world even. It must be quite high, that ecstasy, if you forgot forget everything, including those whom you loved. You know, and this is the spiritual dimension. Your question is a nice question, but it shows a little ignorance of what is love in the spiritual world. I remember once Prabhupada was approached by John Lennon and Yoko Ono. Those of my generation know what these names are, the very famous people. And they had so much love for each other that, I mean, John Lennon and loved Yoko Ono so much that he was prepared to give up the most successful group, music group in the world, the Beatles. He loved her more than the Beatles. Amazing. And he wanted to be together with her in the spiritual world also. Asked Prabhupada, can I be together with my wife in the spiritual world? They married or something. Or something like married. I think they married. I don't know. I was not a Beatle fan. I don't know. Can you bless us that we are together in this spiritual world? Prabhupada said, we are not for this. It's not our way. There we are together with Krishna. But again, please don't think now materially that the cowherd boys are and the gopis are not loving each other. They love each other so much that they push each other forward to meet Krishna. You know. But it's quite different from what is here. Thank you for this wonderful question. And please continue to love your family and push them forward in the direction of Krishna. that is love. Krishna. Ich habe zuerst Nandarani Priya gesehen und dann Banu Nandini. Ja.
Und es ist ermöglicht, dass viele Schuldgefühle auch dadurch entstanden
sind. Ja.
Und auch viele Devotees deswegen auch gegangen sind, weil sie das einfach nicht leben konnten.
Mhm.
Aber wie kann man denn mit diesen Schuldgefühlen sich vielleicht einfach weitertragen in der Bewegung, auch wenn uns sind, umgehen?
Ich würde die Schuldgefühle ersetzen mit Realität. Realitätsgefühlen. Dass man sagt, ich bin halt auf dieser Stufe und muss auf dieser Stufe sehen, wie ich höher komme und weiterkomme. Es gibt ja in der Manu Sanghita auch, also auch in der vedischen Zeit, Umgang, unterschiedlichen Umgang mit dieser Sache. Es heißt, dass die Brahmanen nur zusammenkommen, um Kinder zu erzeugen. Die Kshatriyas und Vaishyas und dann Sudras den Verkehr also häufiger gestalten. Die Sudras am häufigsten, die Vaishyas ein bisschen weniger häufig, die Kshatriyas und so weiter. Die Kshatriyas sind aber auch sehr häufig. Die sind ja so leidenschaftlich. Also ich habe das Zitat jetzt nicht so. Also man muss Realitätsbewusstsein praktizieren und die Realität ist niemals schlecht. Die Realität ist einfach so. Man muss sehen, wie man von da weitergeht. Ne? Es ist aber wichtig zu sehen, hier bin ich, und ich bin eine gefallene Seele, aber da muss man gleich den nächsten Schritt machen. Was mache ich denn jetzt, um weiterzukommen auf meiner Stufe? Ne? Zum Beispiel einen regelmäßigen Sadhana, das hilft unglaublich. Das Verdunst lässt die Weltlichkeit und die weltlichen Wünsche im Herzen verdunsten, verdauen, umwandeln sozusagen. Du sprichst über einen ganz wichtigen Punkt, den ich mit einem ganz, ganz intensiven Gesprächspartner diskutiere. Hm. Dieser, ein sehr großer Philosoph, also ist kein Devotee, der sagt, ich möchte mit dir angestrengt diskutieren über einen Punkt. Du gibst dein Bestes und ich werde mein Bestes geben von meinem Standpunkt. Dein Standpunkt ist Umwandlung, das habe ich verstanden. Mein Standpunkt ist Hinschauen und... Nee, er sagt so, unser beider Standpunkt ist Umwandlung, innere Transformation. Du machst das, indem du ins Licht schaust, in Krishna schaust. Ich mache das, indem ich in den Schatten schaue. Was? Und da wollen wir diskutieren. Da werde ich ihm sagen, du, wenn du nur auf den Schatten schaust, wirst du sich wundern über meine Argumentation. Ich werde sagen, wenn du nur auf den Schatten schaust, wirst du düster und dunkel werden. Wenn ich nur ins Licht schaue, werde ich das Licht vielleicht nicht in den Schatten richten. Ich muss wissen, wo der Schatten ist und dann dahin gehen. Also wir beide müssen, kommen unserem, du hast mich falsch verstanden, werde ich sagen. Ich schaue nicht nur in den Schatten und schaue ins Licht und kümmere mich nicht, was da auf der materiellen Ebene ist. Gerade wo ich älter werde, merke ich, nützt das nichts. Man muss sich anschauen, was da ist. Aber man kann dann das Licht da reintun. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, Banu Nandini?
Kann ich eine Frage in Englisch stellen?
Yes, please. How to strengthen the heart, ja. Ja, ja. Good association. Association strengthens our heart. I also feel the heart is strengthened. You need those times where you can turn to Krishna. These times where you are alone with Krishna and are in your relationship with Krishna. That's what I think is very important. When there are festivals and traveling and so much excitement here and there and left and right, we sometimes get caught up in the fast life, but we need to slow down and be together and feel Krishna's presence. That strengthens the heart. The heart is only strengthened, the spiritual heart is strengthened by the experience of Krishna in some way or another. That is what strengthens our heart. Experience of Krishna happens during darshans, consciously made darshans. That's a very important thing. It happens during the worship of Krishna. It happens in the holy dham. And now I will tell something which is very interesting. When you go away from this focus, don't take it too serious. It's natural. It doesn't matter so much. It's like I always told the devotees in the earlier times that when I bought my first bicycle for 10 marks, I still remember this. This was my 10 marks on the Versteigerungskomitee. It was a nice bicycle, but it had this one difficulty, which was became a problem because finally I divorced from this bicycle. Ich habe mich getrennt von this bike. Whenever I drove, you know, when you could drive with both hands, but I like to drive like this, and my bicycle would always go to the right side. There was something wrong, you know. In Norddeutschland sagt man, ein Rechtsdrall war da drin. Somehow it always pulled over to the right side. And you know, I was a young boy, I had my friends, and they could ride like this, you know. Why could I not ride like this? Again, I was lying and everything was full of this bicycle, you know. And then I went to people to repair it. But they repaired it. I remember I went once to this super repair shop of bicycles. And then afterwards I went, ding, and then this is a foolish thing, went to the left side, and I was again on my behind, you know. So unfortunately, this is our conditioned nature, Banu Nandini. We want to go in this direction, and we feel genuinely inspired. We feel, yes, this is our goal, but we go for some time, and then zoom, we have a thought where we feel like, my God, this is not the right thought here. Or we go and zoom. I had one disciple, not you, one disciple who would be attached to chocolate, and sometimes I would meet her and she had chocolate. You know, she tried to clean it, but it was not possible. It was all over the face, you know, and she really went like, oh, you know, I would say, oh, you have a very interesting, I've never seen, usually I think women put red things here, but you seem to put brown things here. And she went like, oh no, he knows everything. And you know, then I said, don't take it so serious. That's not all. That's not the reality of the life. You know, this is human nature and so on. So in other words, I feel devotees should be realistic. When there is some material attachment, I always think it's like bad air, you know, which comes up. Oops! You don't make a big story when there is some bad air coming. Yesterday we were with Padma, the little child of Cinzia, and it all the time went, you know, Blähung. So what? The little child has Blähung again, you know, the English word is flatulence. I learned this. It's a polite word, you know, for passing air. Flatulence, you know. So what? Krishna doesn't take it so absolutely serious that this is there. Why should you identify so much? The problem comes when you identify with this. It's the conditioned nature. It is not your real heart's desire. That's why you don't like it even when it comes. This is the view of Lord Krishna. Lord Krishna talks about his devotees. He says, my devotees know that material desires do not make them happy, but still, out of weakness, they cannot give this up. My devotees should remain happy, says Krishna. Should be not get mental and become unhappy. No guilt trip. You know, my devotee should be happy and he should continue to hear about my wonderful pastimes. And then this will go after some time. He doesn't see on the bhakti path, renunciation is not a qualification. The renunciation often is seen as a disqualification because it tends to make the heart hard and puffed up. So it doesn't mean now that okay, let's do everything which comes into the mind. But it means you must engage yourself with spiritual things. This is very important. And then then this thing will go. And a little, being a little humble is good for a devotee. It is humbling when we face our conditioned nature, isn't it? It's sometimes humbling. After all these years, I'm still, sometimes these things come, the mind, you know, it's humbling. But this feeling, Dean means, or Kripana, even miserable, that attracts the mercy of Krishna. He feels, oh, let me give some mercy here. I think what you need to learn is you are not the body and you are not the mind in the sense, let me clarify what I mean, in the sense that what comes up there in the body and the mind, that you understand it's not you. It's there, and now we need to see how to deal with it, you know. And really we need to see how we can feed the hunger of our soul. This is, I feel devotees don't do this enough. And therefore I had a very nice idea which I discussed with Gaurahari all the time. And I'm really becoming intense. I think we should make something like a monastery, a cloister, where we just, it's just for serious practice, and we just do everything there, chanting Krishna Katha, everything. And then we go there from time to time, and then we go out in the world again for our service. I think this is very necessary. This is what I personally feel. We got this idea. Gaurahari got this idea from Kadamba Kanana Maharaj, I think. Then we started to discuss it. And in my Vedic way, I'm determined. I said already to Gadadhar, earn some extra money, then we buy a monastery, and then we can live there. Only that. Nothing. No thought of money, of to earn things. We will see that a rich man finances this. This was usually the case in monasteries. They were financed by, I think we were fined people for very serious spiritual activity. And then when you come in there, you come in this atmosphere, and then you can go deeper. Be on your own, and then only very serious practitioners will be permanently staying, but everyone can come for a visit for a week or so and go in this. I think it's a wonderful idea. We need to think about it. But this is one thing I seriously want to create also. We are now building something like this as a retreat center in thing, and there is a big surprise coming. Maybe Radharani wants to give us an old temple. Maybe. We don't know. Maybe. Which will be used for that purpose. I think it's very important. And then, again, most of us will be purified not by bhajan only, but by service, active service in the world. Time. Oh, Krishna. Yes, I'm sorry. We have to really end here. I'm a little over time because wir sind ein bisschen über die Zeit, weil wir um 12.30 Uhr in Zürich sein wollen und davor noch alles andere ohne Stress. Seitdem ich habe ja dieses Notizbuch gekriegt von Ramananda und Madhumati, no stress. Und das ist mein neues Motto. So, alles Liebe und Gute. Hare Krishna!